Wir möchten Sie ganz herzlich begrüßen an diesem Pfingstsonntagabend. Ich möchte Ihnen noch ein Wort sagen, das mir heute so wichtig geworden ist. Aus Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein. Ja, wir freuen uns, dass Ehepaar Kamphuis den Gottesdienst fortsetzen wird von heute Morgen. Und auch heute Abend wird es einen Vortrag geben über das Thema heute, der geistliche Kampf des Apostels Paulus in Europa. Ist das richtig so? Gut. Ja, wir danken euch ganz herzlich dafür. Als erstes würden wir ein Lied miteinander sprechen, wie das halt heute so üblich ist. Also Nummer 11 im gelben Liederbuch. Nummer 11. Ich bete. Jesus, dein Name ist einzigartig. Herr, du bist voller Macht und Gnade. Du bist selber die Liebe. Und ja, wir rühmen und preisen dich, deinen einzigartigen Jesus-Namen. Und danke, Herr, dass du in unserer Mitte bist. Öffne unsere Herzen für deine Worte. Und danke, dass du, Ehepaar Kamphuis, alle Kraft und Gnade schenkst für ihre Worte, die sie uns weitergeben. Danke, Herr. Amen. So. Dich bitten.
Du musst ein bisschen höher, ja. Ein klein bisschen nur, weil. So, ja. Sehr gut. Dankeschön. Ja, der geistliche Kampf am Beispiel des Paulus, als er die ersten Gemeinden in Europa gründete, das wird heute Abend das Thema sein. Das heißt, wir dürfen ein wenig in der Apostelgeschichte schauen und auch wie Gemeinde damals durch Paulus in Europa als erstes gegründet wurde. Und wir sehen, dass Paulus dir selbst diese Zeilen geschrieben hat in Epheser Kapitel 6, dass wir in einen geistlichen Kampf eintreten sollen, dass Paulus das selbst gelebt hat. Und wenn wir sein Leben verfolgen und wie er das tatsächlich umgesetzt hat, als er die ersten Gemeinde oder Gemeinden in Europa gründete, dann erkennen wir, dass Paulus das nicht nur schreibt als ein Medium, dass er irgendwie das von Gott empfangen hat, sondern dass er genau das aufschreibt, was er gelebt hatte, was er durchlebte. Und das ist übrigens auch das Interessante vom Wort Gottes. Das sind Propheten, sind Apostel, die das, was sie geschrieben haben, durchlebten und nicht nur als ein Medium empfingen. Und da unterscheidet sich das Ganze von anderen Religionen, wo immer irgendwie ein Prophet oder jemand eine Botschaft bekommt und das so durchgibt oder aufschreibt für anderen, dich da dann dran zu halten. In Epheser 6, Vers 10 heißt es schließlich, werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Oder auch zu guter Letzt, oder man könnte auch sagen, dass schließlich ist am Ende des Epheserbriefes, am Ende, wo Paulus das Fundament und die Mauern, wie wir es heute Morgen auch dargestellt haben, konkret aufgedeckt hat und dann das Dach darauf, das soll eben das zuletzt, das schließlich darstellen. Und das hat immer mit dem Überwinden zu tun. Wer überwindet? Das wird siebenmal in den Sendschreiben an den sieben Gemeinden geschrieben. Und dann wird immer eine mächtige Verheißung weitergegeben. Das heißt, in jeder Gemeindetyp, könnte man sagen, gibt es etwas, wo man überwinden muss. Das spricht von einem Kampf. Das heißt, wenn man nicht erkennt, dass es überhaupt einen Kampf gibt, kann man auch nicht überwinden. Und dann werden diese Verheißungen, die da in den Sendschreiben gegeben werden, einem auch nicht zuteil werden können. Wie wichtig ist es also, den Kampf zu erkennen und den Kampf zuletzt auch gut zu Ende zu führen. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Und dann, dass unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut ist, sondern gegen die Gewalten, Mächte, Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte in Bosheit in der Himmelswelt. Darüber haben wir heute Morgen etwas mehr gesagt, was das bedeutet. Und dass wir in diesem Kampf tatsächlich mit dämonischen Mächten, die aber auch in diese sichtbare Welt sich manifestieren durch bestimmte Träger. Und wir haben gesagt, diese Gewalten, diese Achai, das erste Wort, was da steht, das sind eben auch die Regierenden, die Könige, die Vorsteher der Länder. Und da wirken Geister an sie heran mit bestimmten Sichtweisen, Ideologien und so weiter, die dann ganze Völker dadurch in gewissem Sinne binden oder vielleicht auch, wenn es anders und gut wäre in Gottes Ordnungen, auch fördern könnten. Paulus sagt dann, und ich überspringe ein Stück, den Epheser 6, Vers 18, betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit. Nun, wir sehen, dass das im Gebet für alle Heiligen, wir sehen, dass hier verschiedene Formen des Gebetes angesprochen sind. Und wie Paulus darin deutlich macht, dass ein wichtiger Teil des Kampfes in Gebet stattfindet. Und er bittet auch den neu gekommenen, zum Glauben gekommenen Menschen in den Gemeinden, dass sie anfangen, für ihn einzustehen und ihn zu begleiten im Gebet. Deswegen sagt er, und betet auch für mich. Betet, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue und ich nicht verhindert werde, freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen. Da soll die Gemeinde verbeten, für Menschen, die hinausgehen, das Evangelium zu sagen, vielleicht auch noch eine Grenze aufzustellen, da wo Christen geneigt sind, vom Glauben abzufallen. Vielleicht ist das auch etwas, was unserer Zeit mehr entspricht. Wir sprechen jetzt über den Anfangszeit der Gemeinden in Europa. Wir werden am Ende aber noch kurz dazu sprechen, was eigentlich unsere Situation ist. Aber steigen wir jetzt einfach mal ein mit Paulus, noch eben weiter. Für das Evangelium bin ich ein Gesandter in Ketten. Der schreibt ja diesen Brief an den Epheser in Gefangenschaft in Rom. Das war die erste Gefangenschaft, da hat er Mietwohnung gehabt. Und da war er sehr fleißig und hat mehrere Briefe geschrieben, damit ich in ihm, so in dem Evangelium, freimütig rede, wie ich reden soll. Paulus erwartet dort schon, dass er noch freigegeben werden soll. Und das ist ja auch noch geschehen. Er hat noch mal gut 5 Jahre drauf gehabt, wo er noch sehr fleißig gearbeitet hat und vieles geleistet, bis er dann wahrscheinlich enthauptet wurde in Rom. Kämpfen also braucht Gebetsunterstützung. Wir haben das gleich soeben schon gelesen. Gebetsunterstützung. Und das mit Frieden bedeutet dann Gebetsunterstützung, ein Friedenspfeife zu rauchen? Bedeutet es, von vorne herein im Gebet allen Menschen Frieden zu wünschen? Manchmal glaube ich, und ich kann sagen, so ist es bei mir gegangen, bei mir war es so, dass ich erstmal ganz tief unten ankommen musste und dass da mich Gott abholte. Und vielleicht, und so ermutigt manchmal Menschen, sollen wir vielmehr dafür beten, dass es den Leuten richtig dreckig geht. Ist ja nicht so, ja, vom Herzen, aber vielleicht mit einer weiteren Perspektive. Denn wenn sie unten ankommen, wie der verlorene Sohn bei den Schweinen, werden sie vielleicht in sich gehen und darüber nachdenken, wo befinde ich mich, und vielleicht dann den ersten Schritt wieder auf Gott zurückgehen. Das geht häufig nicht mit Frieden einher, wenn es mir wohl geht. Nein, das geht auch da, wo Menschen sich in Stress befinden, vielleicht auch im Krieg. Denn unser Kampf ist eben nicht gegen Fleisch und Blut. Das musste nun Paulus selbst durchbuchstabieren. Wir steigen nun ein in diese Geschichte des Paulus. Ich habe so einige Bilder. Wir haben eine Reise auch nach Griechenland gemacht, auf den Spuren des Apostel Paulus, und haben dann diese Mosaiken da gesehen. Die Griechen, die Orthodoxen, haben sehr viele solche, ja, sehr schöne Mosaiken, oder nennt man das, solche Bilder so in kleine Steinchen dargestellt, sehr schön. Und Paulus musste ja selbst zum Glauben kommen. Er wurde ja auf unglaubliche Art und Weise durch Jesus angesprochen und sah ein Licht, und alle anderen sahen das Licht nicht, als er auf dem Weg nach Damaskus war. Und da wurde er aus seinem Sündenschlaf, könnte man sagen, geweckt und wurde gerufen als Apostel, nämlich um gerade die Heiden das Evangelium zu verkündigen. Nun hat Paulus, schon nachdem er einige Zeit dann verharrt hatte in Antiochia, wo er mit mehreren auch in einer Gemeinde war, und dann eines Tages sehr intensiv gebetet wurde und dann von dem Heiligen Geist erfahren wurde, dass Paulus und Barnabas beiseite gestellt werden sollten für diesen Dienst an dem Evangelium an den Heiden. Und dann fingen sie diesen ersten Missionsreise an und gründeten mehrere Gemeinden in heutigen Türkei, damals Asien. Das nennen wir noch heute noch immer Kleinasien. Und so machte er sich in dieser Reise auf. Es ist ein bisschen verpixelt, dieses Bild. Da kann man es ein bisschen sehen. Über Tarsis, Lystra, Ikonium und so weiter. Bis er da also am Rande ankam. Aber bis zunächst mal auf den Spuren des Apostel Paulus in Griechenland stellten wir fest, und er sagte unserem Tourguide ja auch immer, dass man Paulus in den Bildern immer erkennt an dieses Tüpfchen Haar da oberhalb von dem Stirn. Das soll Paulus sein. Also ob er so ausgesehen hat, also hier noch ein Bild von Paulus, das hat ja auch so ein Tüpfchen Haar. Also so hat Paulus ausgesehen, also so meint diese Mosaiken auf jeden Fall. Nun, wir waren auf diesen Spuren und haben dann eben so Korinth hier zum Beispiel gesehen, diese Städten, wo Paulus evangelisiert hat und die ersten Gemeinden gegründet hatte, wunderbar. Und das war eben diese Tour, wo wir über Philippi, Beröa und dann nach Athen und dann Korinth kamen. Diese Städte haben wir uns alles auch angeschaut. Nun, diese zweite Missionsreise des Apostels fängt an in Apostelgeschichte 16, Vers 8. Da heißt es, als sie aber in Mysien vorübergezogen waren, gingen sie nach Troas hinab. Sie bezieht sich auf ein Team, die dann diese Missionsreise machten, und sie gehen nach Troas. Wir sehen dann hier, wo Troas liegt. Troas liegt ja gerade noch in Asien, aber auf der Grenze von Mysien. Da liegt ja auch Pergamon, das ist Asien. Und dann geht es dann über den Bosporus hinüber nach Griechenland, man könnte sagen, nach Europa. Und da heißt es, es erschien dem Paulus in der Nacht ein Gesicht, ein mazedonischer Mann stand da und bat ihn und sprach, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Es war so ein Gesicht. Es steht nicht, dass es ein Traum war, sondern eine Vision. In der Nacht mag Paulus auch gebetet haben und diese Vision gesehen haben. Und das war jetzt ja eine Art Hilferuf. Paulus hat das schon sehr ernst genommen. Wir sehen es hier, wie dann dadurch eben Paulus hier mit dem Buch in Hand, ein Tüpfchen Haar oben, und so ein Heiligenschein, also eben über diesen Bosporus hinaus von der Türkei nach Griechenland hinüber trat. Das war der Anlass. Und er wusste, dass das Kampf bedeuten würde. Das hat er auch schon bei der ersten Missionsreise erfahren, als er dann in Zypern anfing, Dann hat er mit dem Zauber zu tun gehabt und dieser Zauberer hat dann der damalige Vorsteher von Zypern abgehalten, der eigentlich Interesse hatte. Und da musste Paulus diesen Zauberern befehlen im Namen Jesu, dass er schweigen würde. Und das war wirklich so eine Art Initiations- oder Initialzündung für das Evangelium. Denn irgendwie war es bis dahin eine Blockade gewesen. Und Paulus wusste, dass wenn man das Evangelium zu einem neuen Volk bringt, dass dann erstmal eine Blockade überwunden werden muss. Das ist geistiger Kampf. Wenn wir etwas ganz Neues anfangen in einer Gruppe, die von Jesus vielleicht noch nie gehört haben, dann steht da erstmal ein gewisser Kampf an. Und das wird sich irgendwo manifestieren. Und Paulus hat das auch verstanden, was die Völker angeht, weil er kannte eben das Alte Testament ihnen auswendig und auch die Bücher durch Daniel geschrieben. Und da finden wir in Daniel Kapitel 10, Vers 2, in jenen Tagen trauerte ich Daniel 3 volle Wochen. Dann lesen wir was weiter in Vers 12. Und er sprach zu mir, nun ist letztlich jemand, der zu ihm kommt, ist ein Engel, ist es Jesus gewesen. Man ahnt, das ist Jesus in seiner Vorinkarnation. So, zu mir, fürchte dich nicht, Daniel. Denn vom ersten Tag an, als du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Daniel wurde ein vielgeliebter Mann genannt. Und er betete. Und nun geschah 3 Wochen nichts. Das war sehr ungewöhnlich. Daniel aber wusste auch, was geistiger Kampf bedeutet. Er gab nicht auf. Er wollte es wissen. Er betete dafür, Einsicht zu bekommen in der Entwicklung der Zeiten. Er war in dem Sinne wirklich ein Prophet. Er wollte im Vorausschau von Gott aus seiner Hand erfahren. Und dafür betete er. Und ihm wurden dann auch klare Worte und Visionen zuteil. Aber da heißt es dann, aber der Fürst des Königreichs Persien stand mir 21 Tage entgegen. Deswegen konnte eben diesen Jesus oder diesen Engel nicht kommen. Oh, was jetzt? Da sprach er, hast du erkannt, Vers 20, Daniel 10, warum ich zu dir gekommen bin? Nun aber kehre ich zurück, um gegen den Fürsten von Persien zu kämpfen. Und wenn ich mit ihm fertig geworden bin, siehe, dann wird der Fürst von Griechenland kommen. Aha, das ist eine konkrete Anweisung dafür, dass es bestimmte Engelfürsten über die Länder gab, eben von Persien, von Griechenland, die diese Völker praktisch ein Stück weit überstanden oder über ihnen standen, die ihre Kulturen vielleicht bestimmten. Und es ist sehr wichtig, das zu sehen, dass wir hier eine Anweisung finden, dass jede Kultur, jede Sprache einen bestimmten Fürst hat. Und ich glaube auch, dass es deswegen auch Unterschiede in Kulturen gibt, die manchmal viel gravierender sind, als wir so in erster Instanz denken. Wenn man mal im Fernosten gewesen ist, dann weiß man das. Dann ist man völlig orientierungslos. Aber ich bin Holländer. Und als ich da meine Frau kennenlernte und wir hatten dann vor, nach Deutschland zu ziehen. Und ich war so 1,5 Jahre in Deutschland. Dann dachte ich auf einmal, die Leute sind alle so deutsch hier. Und dann musste ich feststellen, dass ich als Holländer irgendwie anders ticke. Ich denke anders. Ich habe einen anderen Humor. Und das war dann irgendwie schwierig. Und dann stellte ich erst fest, dass ich anders war. Das heißt, wenn man immer in den gleichen, in den eigenen Kulturkreis ist, dann merkt man das gar nicht, wie man tickt. Aber wenn man mal rauskommt, dann merkt man es ganz anders. Und das ist nicht nur äußerlich. Das hat auch eine spirituelle Komponente. Und das kann, und ich glaube, dass er fest auch mit diesen Engelfürsten zu tun haben. Aber hier bei Paulus, er wusste durch diese Aussagen an Daniel gemacht, dass diese Fürsten auch Jesus entgegenstanden, dem Evangelium entgegenstanden. Und das ist wichtig, das zu wissen. Das heißt, diesen Fürsten von Griechenland würde auch gegen ihn streiten. Nun wusste Paulus, er geht also hinüber nach Griechenland und muss entsprechend die Waffenrüstung anlegen. Er muss geistlich kämpfen. Dann lesen wir weiter, Apostelgeschichte 16, Vers 10. Als Paulus aber das Gesicht gesehen hatte, suchten wir sogleich nach Mazedonien abzureisen. Da ist auch Lukas mit im Boot, so ins Spiel, denn Lukas hat die Apostelgeschichte geschrieben und schreibt dann in der Wir-Form. Also, sie haben sofort angenommen, das ist eine Weisung Gottes und wir müssen aber das ausprobieren. Denn sie waren nicht so ganz klar oder sicher, sie ahnten wohl, das ist von Gott. Aber wenn eine Vision von Gott ist, dann muss es sich auch bestätigen. Man darf nicht einfach nur so, ich habe eine Vision gehabt, dann wird es schon in Ordnung sein. Nein, man wartet dann auch, dass diese Vision sich genauso wie angegeben auch ereignet. Das heißt, dann wissen sie sicher und dann können wir sicher wissen, ja, das war von Gott. Es ist wichtig, dass wir das auch im geistigen Kampf sehen. Nicht alles automatisch als von Gott gegeben anzunehmen, wenn wir irgendwie einen Traum oder eine Vision haben, sondern dann auch dafür zu gehen, dass diese Vision auskommt. Und wenn natürlich er eine Vision von einem mazedonischen Mann gesehen hat, der um Hilfe bittet, dann muss er schon dahin gehen. Es lohnt sich nicht, einfach weiter zu träumen und zu sagen, ach ja, Herr, du kannst das schon, hilf diesem Mann doch bitte. Nein, man muss hin. Und so wusste Paulus, das bedeutet also Kampf. So gingen sie hinüber, da in Troas, und erster Ort in Mazedonien war dann Philippi. Und da ereignete sich schon einiges. Apostelgeschichte 16, Vers 13. Da heißt es, und wir redeten zu den Frauen, die zusammengekommen waren. Paulus ging, um einfach einen Anlass zu suchen, zu einer Anbetungsstätte. Juden hatten dann meistens, wenn nicht genügend, da waren Anbetungsstätten an einem Fluss und da gingen sie hin. Und da waren einige Frauen. Und eine gottesfürchtige Frau, das deutet an, dass diese Frau schon mit dem Judentum zu tun hatte und dadurch schon eine gewisse Gottesfurcht in sie war, mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Deren Herz öffnete der Herr. Wow, das braucht es dann auch noch. Und das ist auch dann geistlicher Kampf, dann Gebet, aber der Herr muss es tun. Niemand tut sich einfach aus eigener Kraft oder aus der Kraft eines Missionars bekehren. Dass er eben diese Lydia Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Als sie getauft worden war, sagte sie, wenn ihr urteilt, dass ich an den Herrn gläubig sei, so kehrt ein und bleibt. So hat Lydia das in aller Demut gesagt. Sie wusste, dass auch ihr Glaube auf die Probe gestellt werden musste. Und wenn sie es dann so urteilen würden, dann würden sie zu ihr kommen. Eine gewaltige Sache. Man könnte sagen, ja, es hat sich eine bekehrt. Aber war das die Erfüllung von dieser Vision? Nein. Erstmal ist die Rede von einem Mann. Nun, heute sagen wir das alles gleich und so weiter, aber das war damals nicht so. Also, es ging wirklich um einen Mann. Erstmal das. Dann ging es natürlich um einen Mazedonier. Und was lesen wir bei Lydia? Sie kam aus Thyatira. Ich bin ja dreimal nach Tibet gegangen, so wie wenn ich als Holländer zu Tibet gehe, nach Tibet reise und ich würde einen Holländer bekehren. Ja, wunderbar, aber ich bin doch nach Tibet gereist, um Tibeter anzusprechen. Also war damit die Vision nicht erfüllt. Weiter musste es gehen. Es geschah, dass uns, das war das Nächste dort in Philippi, eine Magd begegnete, die einen Wahrsagegeist hatte. Okay? Diesem Wahrsagegeist ist ein Ausdruck, der sich ursprünglich auf das wahrsagende delphische Orakel bezieht. Auf dieser Reise haben wir dann auch einen Ausflug zu diesem Punkt oder dieser Stelle gemacht, wo eben das delphische Orakel damals wohl gehaust hat und diese Orakel von sich gegeben hat.
Ich weiß nicht, ob das Orakel gehaust hat da, aber auf jeden Fall war es ein sehr, sehr wichtiger Ort für die ganze Welt. Denn nach Delphi kamen, um dieses Orakel zu hören und Weisungen zu bekommen, die Fürsten und Könige aus der ganzen Welt. Und diesen Platz, ja, den haben wir besucht. Da steht ein Tempel auch in Delphi, nämlich von Apollon. Und Apollon war der griechische Orakelgott. Und darum eben auch dieses Orakel dort. Und dann wurde uns gesagt, ja, wie geschah das? Wie ging das vor sich mit dem Orakel? Da gab es wohl unterirdisch einen Platz und dann so einen Schacht nach oben. Und da unten, da waren bestimmte Gase, die dann ein Medium, eine Frau wahrscheinlich, die da saß, praktisch dazu führten, dass sie in eine Art tranceartigen Zustand kam und dann aus diesem Zustand heraus dann einfach weissagte oder wahrsagte, ist besser gesagt. Ja. Nun, als wir da waren, da hörten wir plötzlich so Sphärenmusik. Und das kam mir sehr bekannt vor, weil ich ja aus der Esoterik komme. Und da war immer klar, dazu gehört diese ganz, ganz schöne Sphärenmusik, wo man so in andere Zustände gerät. Und wir haben uns gewundert und schauten uns um und siehe da, hier nochmal eben schnell ein paar Bilder von diesem Tempel dort. Siehe da, da gab es eine Gruppe, die stand dort und erstmal haben sie diese Musik gehört und kamen in ganz besondere Stimmung hinein. Und dann dauerte es nicht mehr lange, dann waren sie alle erfüllt von bestimmten Gefühlen der Liebe. Und das kenne ich ja aus der Esoterik, gerade diese Musik, die öffnet für sogenannte positive Geister, für Engel oder was auch immer. Wir dachten, das ist positiv. Und gibt Liebe, ein Gefühl von Liebe und ein Gefühl von Einheit. Da ist gar nicht mehr die Frage, sind wir wirklich alle eins? Nein, auf einmal verschwindet alles, was trennend ist und man hat nur noch das Gefühl von Einheit. Und man umarmt sich und da braucht man gar nichts mehr miteinander großartig zu klären. Und das geschah genau auch hier. Wir haben übrigens damals auch solche Plätze aufgesucht, nämlich die sogenannten Kraftplätze, wo man dann sogar in bestimmte Gefühle kam. Das geschah zum Beispiel auch, als wir mal in Indien waren, waren wir in einem Tempel und nachdem wir da rauskamen, da war es bei mir plötzlich auch so, dieses Gefühl von unendlicher Einheit. Ich war aufgelöst, ich war gar nicht mehr, ich war verbunden mit allem, so meinte ich. Und das fühlte sich sehr, sehr positiv an. Und das war ein Gefühl von, ich bin eng verbunden mit dem ganzen Göttlichen. Und so geschah das eben auch hier in Delphi.
Es geschah, dass uns eine Magd begegnete, die einen Wahrsagegeist hatte. Das war eben dieser Geist, die im Sinne von so ein Orakel sprach. Diesen Ausdruck kann allgemein die Bezeichnung von einem Wahrsagegeist gebraucht werden. Aber das Wort, was da steht im Griechischen, ist Geist Python. Pneuma Pythona. Interessant. Python kennen wir. Das ist ja eine Schlange. Das heißt, das gibt uns eine Anweisung für das, was vielleicht hinter diesem Geist gestanden haben könnte. Da wollen wir ein bisschen darauf eingehen, weil diesen Geist, diesen Wahrsagengeist, bedeutete nun Kampf für Paulus, geistlicher Art. Nun erstmal ein Python, so ein Tier, was ja irgendwie die Farben der Gegend annimmt. Das heißt, wenn man so durchs Gebüsch geht, dann würde man einen Python gar nicht richtig erkennen und kann da reintreten und dann fängt das Gewürge an. Ein Python ist eine Würgeschlange. Das ist das Erste. Ein Python passt sich bei ihrem Umfeld an. Nun, das war jetzt ein Stück weit auch in dieser Situation. Diese Magd nämlich mit einem Wahrsagegeist folgte dem Paulus und schrie: Diese Knechte Gottes des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkündigen, das sind sie. Das heißt, sie oder der Geist, er sprach die Wahrheit. Paulus und Silas, sie waren doch tatsächlich Knechte des Höchstens, die ihnen das Heil verkündigten. Das heißt, diesen Python-Geist passte sich den Heiligen Geist an. Und das ist ein wichtiger Hinweis. Wir werden es, wenn wir es mit Geistern zu tun haben, die fremd sind, nicht den Heiligen Geist, die sich bei uns anmelden, mit Dinge zu tun, Phänomene zu tun haben, wo wir denken, das ist doch genau der Heilige Geist. Wir fühlen uns wohl, liebevoll, friedlich und so weiter. Ich denke, das ist doch gut. Das muss der Heilige Geist sein. Aber pass auf, das muss immer wieder geprüft werden. Zweitens ist so ein Python, also Zähne, wenn man hier ein bisschen hinschaut, dann sieht man, dass diese Zähne so zackig zurückgestellt sind. So wie mit Widerhaken. Das heißt, wenn ein Python zubeißt, dann kriegt man das Tier nicht mehr von dem Bissfund weg. Nur wenn man vielleicht ein ganzes bisschen mit Fleisch mitziehen würde. So beißt das Tier sich fest. Das ist unglaublich. Das ist nämlich das Nächste, was ein Stück weit auch mit diesem Wahrsagegeist oder mit diesem Magd geschah. Denn dass sie das alles ausrief vor Paulus her, tat sie viele Tage. Nicht nur einmal. Paulus mag am Anfang gedacht haben, wunderbar, gratis Werbung. Die Frau ruft hier vor mir mich aus, hier, das sind Knechte des Höchsten, nun hört mal zu und so weiter, wunderbar. Ist vielleicht doch der Heilige Geist. Aber als sie das viele Tage tat, und sich niemand bekehrte, wusste Paulus allmählich, das ist nicht in Ordnung. Hier steckt was anderes dahinter. Das heißt, vielleicht hat Paulus es auch nicht sofort erkannt, weil er sagt auch nicht sofort, geh weg, du Geist. Das tat sie viele Tage. Also biss sich diesen Geist so richtig an den Paulus heran. Und das mag er dann irgendwann geahnt haben. Der Fürst von Griechenland wird kommen, um gegen mich zu streiten. Und mag es sein, dass diesen Fürsten durch diese Magd mich jetzt hier hindert? Ja, solche unsichtbare Fürsten können durch ganz unscheinbare Medien zu den Menschen kommen. Nun, drittes, so ein Python, das ist unglaublich, hier sehen wir das, hat so ein Python, so ein ganzes Tier, nun, ist dabei zu verschlingen. Das heißt, wenn es das Tier getötet hat, erwürgt hat, kann es den Mund so aufsperren, das heißt ganz auseinander, sodass das ganze Tier in die Schlange reingeht. Das ist unglaublich, wie das jetzt irgendwie funktioniert. Natürlich in der Evolution alles so entstanden, dass man das, diese Schlange gedacht hat, das muss sich so entwickeln über den Lauf der Zeit. Und wir sagen, ja, Gott hat es gemacht. Diese Funktionen. Und dann, als sie das viele Tage tat, wurde Paulus unwillig, wandte sich um und sprach zu dem Geist, also nicht zu der zum Magd, zu dem Geist, ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, von ihr auszufahren. Da hat es erkannt. Das heißt, da wusste er sicher. Das heißt, wir fangen nicht an zu gebieten, wenn wir nicht sicher wissen, dass es hier um einen Geist geht. Das prüfen wir erst. Auch in der Seelsorge, wir fangen nicht so an, sofort an allerhande Geister und Dämonen auszutreiben, wenn wir nicht sicher wissen, es geht hier um einen Geist. Und so tat es auch Paulus. Das war geistiger Kampf. Und dann geschah es auch. Er fuhr aus zu derselben Stunde. Nun, dann lesen wir weiter, dass eben die Herren von diesem Markt, die viel Geld verdienten, weil diese Quote von den Zusagen, das heißt von den Dingen, die sie voraussagten, sehr hoch war. Was aussagt, dass es auch tatsächlich Geister gibt, die Dinge voraussehen und also mehr sehen wie wir. Es gibt also Wahrsagerei durch Wahrsagegeister, die tatsächlich einige sehen, aber doch nicht von Gott sind. So müssen wir auch das prüfen, wenn etwas vorausgesagt wird, kann es genauso gut von einem anderen Geist sein. Das muss nicht der Heilige Geist sein. Und weil diese Herren dann um ihr Gewinn gebracht wurden, wurden sie so erzürnt, dass sie Paulus und Silas in das Gefängnis warfen. Und das ging jetzt mit vielen Schlägen, viel Schmerz, das war es nicht so simpelig, so von bitte Herren, mögen wir sie begleiten in das Gefängnis. Nein, nein, das ging sehr hart und Paulus und Silas mussten erstmal ihre Wunden lecken. Und dann heißt es um Mitternacht. Aber bis dahin hatten sie vielleicht ihre Wunden geleckt und waren etwas zur Ruhe gekommen und dann fingen sie an zu beten und zu Lobsingen. Unglaublich. Wir würden sagen, erstmal ein bisschen Pause und uns erholen oder was auch immer. Aber mitten in der Nacht, fix und fertig zusammengeschlagen und dann fingen sie an, Gott zu lobsingen und zu beten. Hiob sagt auch, über Hiob 35, 10, Gott, mein Schöpfer, der Lobgesänge gibt in der Nacht. Also ist das etwas, was Gott gab. Den Paulus und den Silas. Auch Teil des geistigen Kampfes. Gott gibt uns in tiefster Not geradezu höchsten Lob. Das ist etwas, was wir nicht als Menschen machen können. Es ist wunderbar. Die Gefangenen hörten ihnen zu. Offensichtlich konnten sie auch gut singen, dass sie nicht die Ohren zugehalten haben. Sie haben zugehört. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben. Unglaublich. Sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden. Und sofort öffneten sich alle Türen und alle Fesseln lösten sich. Das ist auch wiederum etwas Gottgewirktes. Wie von Engelhand. Wir sehen das bei den Petrus, der dann im Gefängnis kommt und auch auf einmal fallen die Fesseln von ihm. Das ist durch einen Engel gegeben, das geht nicht so. Und solchen gezielten Erdbeben, dass alle Fesseln so wegfallen, ist ja auch etwas sehr Seltenes. Aber es war ein enormes Ereignis. Die Gefangenen waren aber so fasziniert, dass sie sitzen blieben und weiterhin zuhörten. Das ist auch unwahrscheinlich. Man hätte denken können, sie wären dann froh, frei sein zu können und abhauen zu können. Nun, so waren wir dort dann auch da in dem Ort in Philippi. Und das war dann dieser heilige Ort, wo diese Anbetung stattgefunden hatte. Da stand eben drauf, Prison of St. Paul. Nun, dieses Gefängnis war ja unscheinbar, aber vielleicht hat es so ausgesehen. Es war bestimmt kein schöner Ort gewesen, wo Paulus sich damals aufgehalten hatte. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf aufwachte, und die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er das Schwert und wollte sich umbringen, da er meinte, die Gefangenen seien entflohen. Das wäre natürlich sein Tod gewesen, denn er musste die Gefangenen bewahren. Wenn nicht, hätte es sofort sein Tod bedeutet. Paulus rief aber mit lauter Stimme: Tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier. Wir sind nicht entflohen. Zitternd fiel er vor Paulus und Silas nieder. Er sprach ihr Herren: Was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Da ist er, der Mazedonier, mit seiner Bitte um Hilfe. Hilfe im geistlichen Sinne, um Errettung. Das war diesen Hilfeschrei, die Erfüllung der Vision. Da wusste Paulus und Silas, das war es gewesen. Es war eine Vision Gottes. Gott hat Gnade geschenkt, dass diese Vision genau wie vorgegeben auskam. Sie sagten dann: Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden, du und dein Haus. Und sie redeten das Wort des Herrn zu ihm samt allen, die in seinem Haus waren. Er ließ sich taufen und alle die Seinen. Er jubelte, an Gott gläubig geworden, mit seinem ganzen Haus. Hat also sofortige Hilfe Gottes bekommen. Nicht nur wegen den Gefangenen, sondern vielmehr, dass sie auf ewig geholfen wurde. Von dem Heiligen Geist so gegeben. Es ist unglaublich, wie mächtig, wie wunderbar. Und wie schön ist auch hier zu sehen, wie geistlicher Kampf durch Paulus Schritt um Schritt geführt wurde. Nun machte sich Paulus weiter auf. Da war, man könnte sagen, eine erste Instanz, eine erste Bekehrung stattgefunden, und sofort reisten sie weiter über Thessalonich nach Beröa, und wir sehen, dass dann in diesen Städten tatsächlich einige Menschen sich bekehren. Es war diesen ersten Fall, vielleicht das erste Brechen dieses Geistes von Griechenland nötig gewesen, die durch diese Magd zu Paulus gesprochen hatte und ihn davon abgehalten hatte, dass wirklich Bekehrung hätte stattfinden können, dass nun es weitergehen durfte und seine Missionsreise erfolgreich sein konnte. Paulus kam mit dem Wort Gottes und er machte weiter. Er reiste dann, während die anderen noch in Thessalonich und Beröa waren. Dann wartete Paulus in Athen auf sie, da reiste Paulus nach Athen. Und ich springe jetzt weiter, Apostelgeschichte 17, ab Vers 16. Und da wartete Paulus. Und als er dort wartete, sah er die Stadt voll von Götzenbildern. Paulus hat eine sehr anstrengende Zeit gehabt. Aber tatsächlich, Athen ist so eine Stadt voll mit diesen Bildern. Wir haben uns manche Tempel angeschaut. Und wir sehen hier in dieser Spitze, dass das diesen ganzen Pantheon der Götter der damaligen Zeit waren. Übrigens sind das die Götter, die uns in unsere westliche Kultur eigentlich begründen. Das ist die Wissenschaft begründet. Das sind medizinische Aspekte begründet, die wir alle kennen. Sogar die Demokratie ist dort begründet. Da gibt es eine Göttin Europa. Nun, das ist sehr interessant, da eben diese grundfesten geistige Art von Europa zu sehen. Aber es waren lauter Götzen. Und es war nicht so, dass Paulus nun sagte: Ich habe es jetzt verdient, mal eine Friedenspfeife zu rauchen, ein bisschen Ruhe zu haben, ein bisschen Urlaub nach all diesen Anstrengungen. Nein, er macht weiter. Er war erschüttert, so lesen wir es auch. Da wurde sein Geist in ihm erregt. Das heißt, dass der Magen sich in ihm umdrehte. Es wurde ihm buchstäblich schlecht. Nun, das ist keine gute Voraussetzung für einen Urlaub. Oder es empört und erschütterte ihn im Innersten. Und der Schlachter der Luther sagt, er grimmte sein Geist in ihm. Also bedeutet das wiederum Kampf. Von dem einen Kampf zu dem nächsten. Und so macht es Paulus, wir sehen jetzt hier, diese Pergamente oder was sieht so ein bisschen aus wie so Stäbe Dynamit, aber er hat Power gehabt. Der Paulus. Paulus unterredete sich nun in der Synagoge mit den Juden. Wie er üblich vorging. In ähnlicher Art. Es gibt gute Gewohnheiten. Und die lesen wir hier. In der Synagoge, da ist wenigstens eine kleine Basis. Und so können wir es auch sagen. Dass wir irgendwie da ansetzen, wo schon etwas vorhanden ist. Wenn wir in eine Stadt gehen, eine christliche Gemeinde, und da ist schon eine Basis da und wir können vielleicht darauf weiterbauen. Und so tat Paulus damals auch. Das Judentum hat immer Kenntnis von Gott durch das Alte Testament. Und er unterredete sich mit den Anbetern und auf dem Markt an jeden Tag. Nicht nur einmal, jeden Tag. Mit denen, die gerade herbeikamen. Aber auch einige der Epikureischen und Stoischen Philosophen griffen ihn an. Und einige sagten, was will wohl diese Schwätze sagen? Die Athener aber, was Schwätze angeht, und die Fremden, die sich da aufhielten, brachten ihre Zeit mit nichts anderem zu, als etwas Neues zu sagen und zu hören. Also, was taten sie den ganzen Tag? Nur schwätzen. Und wenn man damit beschäftigt ist, dann ist das Beste, was man tun, wenn es nicht so ganz gut ist, dass man den anderen als Schwätzer bezeichnet. Und das ist ja auch, wir haben es heute Morgen ein wenig dargestellt, die Politik, die lebt eigentlich so eine Art Verschwörungstheorie des Great Reset. Und bezeichnet alle, die das jetzt anprangern, das ist ein Verschwörungstheoretiker. So ist es leicht zu machen und so taten sie es bei Paulus auch. Andere aber sagen sie, er scheint ein Verkündiger fremder Götter zu sein, weil er das Evangelium von Jesus und der Auferstehung verkündigte, wie wenn das auch Götter waren. Für die Griechen war alles eine Gottheit. Und sie ergriffen ihn, führten ihn zum Areopag. Nun, wir waren in Athen. Als wir dort waren, war es sehr schlechtes Wetter. Es regnete furchtbar. Es stürmte. Aber hier kann man diesen Areopag sehen. Das ist so ein Felsenhügel, etwas erhoben über die Stadt. Und von diesem Areopag aus gesehen, konnte man zur anderen Seite dieses große Tempelwerk sehen. Diesen, wie heißt er nochmal? Akropolis. Und sie sagten dort auf dem Areopag, können wir erfahren, was diese neue Lehre ist, von der du redest? Denn du bringst etwas Fremdes vor unseren Ohren, wir möchten nun wissen, was das sein mag. Und da stand er und ich hatte einen Regenschirm, aber das hat nicht viel genutzt. Dahinter eben diese Akropolis mit diesem riesen Götzentempel. Das heißt, Paulus stand in Anblick von diesem riesigen Götzentempel. Und nun sollte er eben, das war eben die, in diese Spitze von diesem Tempel, des Akropolis, diesen ganzen Pantheon der Götter. Paulus stand mitten auf den Areopag und sprach: Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in jeder Beziehung den Göttern sehr ergeben seid. Also er holt sie erstmal ab von dem, wo sie sich befanden. Sie hatten Liebschaft mit sehr vielen Göttern. Und dann lesen wir, wie er dann ja, in seiner Rede immer strenger, immer mehr zum Evangelium, aber auch in einer krassen Klarheit auftritt. Das sagt er dann diesen Leuten, diesen Götzen dienen, in Apostelgeschichte 17, Vers 30, Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, sie waren alle unwissend in ihrer Verbundenheit mit den Göttern und Gott hat es übersehen, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen. Gebietet. Nicht nur so eine Einladung. Es ist ein Gebot. Es ist das Gebot der Stunde. Jetzt oder nie. So mag Paulus gepredigt haben. In einer unglaublichen Klarheit. Weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Jesus. Wunderbar. Welch ein Anblick. Auf diesem ganzen Götzentempel da hat er gestanden und hat genau gesagt, das Gebot Gottes zu dieser Stunde. Gott übersieht euren Götzendienst, aber jetzt gebietet er. Bekehrt euch. Vor allen Dingen ergreift das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Wir sehen hier Paulus, ja, Typchen Haar, ja, und dann dieses Schwert und dann die Schriftrollen in Form von Stäbe, Dynamit. Viel Kraft. Als sie aber von der Totenauferstehung hörten, spotteten die einen, die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber auch nochmals hören. Es gab also verschiedene Reaktionen. Diesen Spott war groß. Dann diese Halbwüchsigen, ja, vielleicht nächste Mal, die so sagen, ja, heute, dann ist mir das ein bisschen zu viel, ich muss noch in Ruhe darüber nachdenken und mal darüber schlafen und dann schläft das alles ein. Paulus wusste davon. So ging Paulus aus ihrer Mitte fort. Er hat keinen Termin mit denen gemacht. Er ging fort. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und glaubten. Das heißt, das war die einzige Gruppe, die reagierte und den Ruf Gottes hörten. Durch den Kampf geistlicher Art sofort erkannten, es ist das Gebot der Stunde. Jetzt zu folgen und mehr zu hören von diesem Mann, diesem Paulus, über den Glauben, der hier verkündigt wurde, unter denen auch Dionysius war, der Areopagit und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Paulus machte nicht lange hin und her. Er wusste, verschwindet keine Zeit mit denen, die das spotten, oder auch nicht mit denen, die sagen, nächste Woche mal. Wenn sie kommen wollen, dann sollen sie kommen. Aber ich gehe nicht denen hinterher. Ich werde denen, die wirklich bleiben, werde ich lehren und weiterführen. Das ist etwas, was Paulus in diesem geistlichen Kampf weiterführte. Das ist das Betätigen der Waffen und das Wissen um diesen notwendigen und unvermeidbaren Kampf Gottes. Das ist jetzt Eintreten, nicht nur mit Gebet, sondern tatkräftig. Da sind aber vielen andere Meinungen. Vielen, auch Christen, sagen, so wie diese beiden alten Burschen da oben in der Muppet Show, die immer zuschauen und die anderen da beurteilen und da ein bisschen drüber lächeln, so sind viele Christen. Und meinen, dann können wir vielleicht aus unserem bequemen Ort vielleicht ein bisschen beten und so weiter. Aber sie treten nie auf. Sie steigen nicht ein in den Kampf. Wenn man einsteigt, wird man Schwierigkeiten haben. Aber wenn man einsteigt, wird man auch einiges gewinnen können. So habe ich ja heute Morgen schon gesagt, die Gelegenheit manchmal ergriffen. Ich bin nicht jemand, der jetzt jede Demo mitteilt, aber bei uns in der Nähe war da noch eins, nicht so weit wie nach Berlin, in Kassel war das. Dann bin ich auch hingegangen mit unserer Nachbarin, tut Buße, Jesus kommt bald. So bin ich mit dem Schild herumgegangen. Ich wollte alle diese Botschaft geben, tut Buße, Jesus kommt bald. Ich glaube es wirklich. Da sollen wir unser Augenmerk drauf legen. Es war noch ein Mann da, der hat professionelle Schilder, so schön rot und gelb gemacht, wirklich wunderbar. Also suche Jesus und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Jesus, dein Retter und Richter oder Richter, Jesus will dein Herz ganz. Er hat mir das Schild dann ausgeliehen, er hat nämlich zwei gehabt und dann hatten wir gerade noch ein Schild, um hochzuhalten. Sehr schön. Nun, geistige Kampf an Beispiel des Apostels, Paulus. Aber wie geht's dann hier? Wie die christlichen Grundfesten der westlichen Welt zugrunde gerichtet werden. Damals wurden sie durch Paulus in Griechenland eingesetzt. Das hat Kreisen gezogen. Unglaubliche Kreisen. Das hat Erweckungen bewirkt. Das hat Völker erfasst. Die sind Christen geworden. Das ging auf und ab. Aber es ist bis heute geblieben. Aber genau diese Grundfesten werden jetzt in Frage gestellt. Da kommt jetzt ein Inder zu uns, der hält hier auch Vorträge, Mangalwadi, hat ein Buch geschrieben, das Buch der Mitte. Da hat er geschrieben, wie könnt ihr, dass ihr die Werte oder die Praktiken von uns da in Indien übernimmt und die jetzt höher stellt als euer Dingen, dass ihr eure Wissenschaft, was eigentlich gegründet ist auf das Christentum, einfach über Bord wirft? Wie könnt ihr doch? Das sagt er uns. Und ich will es auch betonen, es ist so. Ich habe mich ja darauf eingelassen, Buddhismus. Das war das Ergebnis. Dämonen besessen. Nun, diese Tatsache ist da. Es war für mich damals ein Sitzen in Passivität. Im Buddhismus sitzt man, meditiert. Ich sehe manchmal jetzt Christen, die meditieren wollen, nur noch da sitzen und warten, wie sie dann eins mit Gott werden. Falsch. Wie wenn sie auch hier dann eine Friedenspfeife rauchen und sich in einer Trance begeben, in einem Rausch von irgendwelchen spirituellen Gefühlen. Unwissenheit greift um sich. Unwissenheit wird zu einer Fessel, denn sie bietet Satan Bodenrechte. Das große Ziel des Teufels ist, die Welt in Unwissenheit über sich selbst, seine Methoden und sein Reich zu erhalten. So schreibt Jesse Ben Lewis in ihr Buch War on the Saints. Nun, ich glaube, so ist es. Diese Unwissenheit über das, was der Teufel an hinterlistigen Methoden anlegt an uns, in unserer Gesellschaft, auch politisch gesehen. Es ist unglaublich. Lassen wir uns warnen?
Ja, der Paulus, er hat gekämpft für das Evangelium in Europa. Und er hat sein Leben dafür gelassen. Er war nicht nur in Griechenland, er war ja auch in Italien und man sagt auch, dass er sogar noch in Spanien war. Und wie sieht es heute bei uns aus? Der Martin hat jetzt einiges angezeigt. Wir haben ja jetzt schon mit unserer Arbeit ungefähr 18 Jahre immer wieder vorgewarnt und immer wieder aufgezeigt, wie das Christentum oder die Gemeinden unterwandert werden sollen. Wie die Ziele, die schon klar in dem New Age formuliert waren, wie sie durchgesetzt werden oder überhaupt, wie sie erstmal genannt werden. Sie wurden schon in den 70er Jahren ganz klar genannt. Und wir erzählen das schon 18 Jahre. Und ehrlich gesagt, wir sind ein bisschen erschüttert, dass von dem, was wir schon so lange erzählen, fast nichts hängen geblieben ist. Das heißt, dass die Menschen nicht wach geworden sind, die Christen, und sagen, du hast doch damals schon gesagt, als vor 10 Jahren hast du uns schon gesagt, dass doch ein Ziel in der Esoterik ist, die Göttlichkeit des Menschen. Und heute will man doch, Klaus Schwab, den haben wir heute Morgen zitiert, und der in seinem Buch ankündigt, dass er jetzt diesen Menschen Fähigkeiten verschaffen will, die über alles hinausgehen, was er bis jetzt konnte, und zwar durch diese Einheit von Digitalisierung, von psychisch und von biologischer Identität. Das soll eine Verschmelzung werden. Und dadurch dieser Transhumanismus, also Übermensch, wird entstehen. Ihr werdet sein wie Gott, hat die Schlange damals schon gesagt. Ich möchte dennoch, obwohl wir das jedes Mal, auch jedes Jahr, wenn wir hier waren, immer wieder gesagt haben, die Ziele, möchte ich sie noch einmal kurz erwähnen. Was angestrebt wird oder wurde und jetzt auch voll dabei ist, die Abschaffung des Schöpfer- und Erlösergottes. In den Schulen darf nur Evolution gelehrt werden. Einen Erlöser brauchen wir nicht. Wir werden selber Gott werden. Und Gott, wie du das glaubst, dass es da einen personhaften Gott gibt, vergiss es. So soll es nicht mehr sein, sagen uns die Esoteriker oder die Leute aus dem New Age. Nein, Gott ist ganz anders. Gott ist eine unpersönliche Kraft. Er ist Energie. Deswegen geht man an Kraftplätze und lädt sich auf. Dann schaffen wir ein Paradies auf Erden. Die ganze Friday for Future-Bewegung ist darauf ausgerichtet, ein Paradies auf Erden zu schaffen. Und das wird in Zukunft mit der nächsten Regierung noch viel schlimmer werden. Wir werden noch mehr an Verboten, damit diese Erde wieder heil wird und ein Paradies. Wir schaffen das. Wir sind göttlich. Gesundheit für die ganze Welt. Das hat man schon damals immer gesagt. Da gibt es Gesundheitsprogramme. Wir können uns nicht nur durch Meditation, durch Visualisieren und durch bestimmte alternative Medizin oder gesundes Leben. Nein, wir wollen eine Gesundheit für die ganze Welt. Und dann wollen wir eine neue Weltordnung mit einer neuen Weltregierung und mit einer neuen Weltreligion. Und das ist jetzt alles dabei zu geschehen. Vielleicht ganz kurz, die neue Weltordnung, wie sie eigentlich formuliert wird, beruht auf dem Gedanken, der Mensch sei göttlichen Ursprungs und könne, wenn er dieses erkennen und entwickeln würde, die Welt nach seinen Wünschen verändern. Gewünscht wird jetzt Beseitigung der Armut, eine gerechte Verteilung aller Güter, eine heile, gesunde, friedliche Welt des Einsseins, sowohl spirituell, alle eine Religion oder irgendwie alle religiös, alle einen Gott und so weiter oder eine Göttlichkeit und auch wirtschaftlich. Wir sollen alle eins werden. Ich erinnere mich noch an Zeiten, da gab es den dritte Weltladen. Dann kam auf eine Weltladen. Und das war genau in diese Zeit des New Age. Da fing das ganze Denken schon an, wir werden eins werden. Und das sind eben auch Esoteriker, die jetzt auch auf Demonstrationen gehen, die aber von diesen Plänen, wie sie jetzt durchgeführt werden, zum Teil nicht wirklich was wissen und zum Teil sind sie dagegen, dass sie so durchgeführt werden, wie es jetzt geschieht. Hier hat der Martin das Foto gemacht und da steht ja drauf, du und ich, wir alle, alle zusammen, für Wahrheit, Freiheit, Liebe und Frieden. Ja, das möchten die meisten Esoteriker und deshalb gehen sie auch auf Demos. Ich komme noch darauf, wie kann das dann sein? Ist das nicht ein Widerspruch, wenn doch da solche Ziele angestrebt werden, die doch jetzt durchgeführt werden? Nun, schon 1990 hat George W. Bush Folgendes gesagt. Aus diesen schrecklichen Zeiten, da war es Ende des Kalten Krieges, kann eine neue Weltordnung entstehen. Eine neue Weltordnung. Voll in der Zeit des New Age. Frei von Terror, stärker im Streben nach Gerechtigkeit und sicherer in der Suche nach Frieden. Eine Ära, in der die Nationen der Welt sich entfalten und in Harmonie miteinander leben. Ein Friedenszeitalter, haben sie gesagt, wird das werden. Auch Joe Biden hat schon 2013 gesagt, die Aufgabe ist es, eine neue Weltordnung zu schaffen. Und wir haben auch heute Morgen schon gesagt, dass auch der Papst davon spricht, dass eine neue Weltordnung nötig ist. Und selbst der Leiter der EKD, Bedford Strom, sprach von der Notwendigkeit einer neuen Weltordnung. Die Verbindung zwischen neuer Weltordnung und Weltreligion, die soll hergestellt werden. Und zwar ist das die Verbindung von Politik und Spiritualität. Denn es soll gleichzeitig dieses esoterische Gedankengut Grundlage werden unserer Gesellschaft. Und das bedeutet, es ist ein Wunsch da, und mittlerweile machen auch viele diese Erfahrung, nach Einssein. Wir wollen eins sein. Diese Frau zitieren wir auch öfter in unseren Vorträgen, Barbara Marx Hubbard. Sie ist 2019 inzwischen gestorben, Psychologin, Zukunftsforscherin gewesen und Autorin. Sie sagte, der große Weltenplan bestehe darin, eine neue Welt des Einsseins mit zu erschaffen. Sie prägte den Aufbruch einer evolutionären Weltsicht. 1984 wurde sie sogar als Vizepräsidentin der USA nominiert. Sie hat also einen enormen Einfluss. Sie ist volle New Agerin, Esoterikerin gewesen. Und sie hat ihr ganzes Programm in die Welt hineingebracht, denn sie hielt Vorträge auch auf der ganzen Welt. Der Inhalt einer neuen Welteinheitsreligion soll Folgendes sein. Gott, heißt es, ist sowohl außerhalb der Schöpfung, ja, das glauben wir auch, Gott hat sich aus seiner Schöpfung herausgezogen. Das ist der westlich-christliche Ansatzpunkt. Aber in der Esoterik oder im östlichen Ansatzpunkt oder Glauben sagt man, der Mensch ist auch in, also Gott ist auch in allen Dingen, in jedem Menschen und in allen Dingen. Also was hier geschieht, ist jetzt ein Zusammenführen, ein geistliches Zusammenführen von Ost und West. Einerseits Gott außerhalb, deswegen sprechen Esoteriker auch von Gott, aber sie würden doch sagen, in jedem Menschen, in jedem Baum, in jedem Stein ist Gott. Alles ist göttlich, in jedem Tier. Alice Bailey, man kann sie als Okkultistin bezeichnen. Sie war ja Theosophin und hat so um 1900 rum gelebt. Dies sind die fundamentalen Wahrheiten, sagt sie, auf denen die Weltreligion der Zukunft ruhen wird. Also auf diese Verbindung zwischen Christentum, westlich orientiert, und Ost, Buddhismus, Hinduismus und so weiter. Diese Verbindung. Und da will man eins draus machen. Wie kann man das machen? Weil es im Ost, in den östlichen Religionen keinen persönlichen Gott gibt. Und darum sagen sie, Gott ist ja Energie, Gott ist ja Bewusstsein. Und das ist ja in allen Dingen. Also, wir sind alle verbunden mit dem einen Gott. Religionsvermischung, natürlich ganz klar, jetzt erstmal hier mit den drei Religionen, die, wie man sagt, alle an einen Gott glauben. Ja, da wird in Berlin das House of One, also das Haus des Einsseins, Aber wie macht man hier die Vermischung? Jesus und Yoga. Christlich und auch eben hinduistisch. Ja, hier hat ein christlicher Musiker, Clemens Bittlinger, zusammen mit einer Yogalehrerin einen Kurs angeboten. Und da heißt es dann, lernen, sich im Alltag für die heilsame Gegenwart Gottes zu öffnen. Wie fühlt sich das jetzt an, wenn man jetzt dieses Einssein erfährt? Oder wie will man das? Das Gottesbild ist ja eben, das sagte ich schon, Gott ist eine unpersönliche Kraft. Nun gibt es ja einen Christen, der hat sehr lange evangelisiert, jahrelang. Aber dann war, ich glaube vor 2 Jahren könnte es gewesen sein, oder vor 3, ist egal, eine Geschichte oder seine Geschichte in Idea abgedruckt. Und da, er hat das Buch geschrieben, also er heißt Thorsten Hebel, Meine Geschichte von Sehnsucht, Glauben und dem großen, weiten Meer. Was bedeutet das? In Idea sagte er, mein Glaube an Gott war irgendwann weg. Dieser persönliche Gott, ich konnte nicht mehr an ihn glauben. Ich konnte ihn auch nicht mehr wirklich verkündigen. Aber, es gibt ein Aber. Heute bade ich in der Präsenz Gottes. Gott in dir und du in Gott. Es geht darum, die Präsenz Gottes zu spüren und zu erleben. Ja, ich möchte einiges überspringen, denn wir haben wenig Zeit. Es ist schon ein bisschen spät. Sie können wahrscheinlich auch schon alle nicht mehr so richtig. Ken Wilber, auch ein Esoteriker, hat ja das Buch geschrieben, Halbzeit der Evolution. Und dieses Buch erzählt die Geschichte, sagt er, der Seele, die in einer evolutionär aufsteigenden Kurve in Richtung Unsterblichkeit klettert. Ja, das sollen wir alle werden, unsterblich. Ein New Age-Autor und Metaphysiker, Joel Goldsmith, hat das Buch geschrieben, Der Geist, der in uns lebt. Wir, sagt er, die wir uns in der Vergegenwärtigung Gottes üben, wir öffnen uns dafür und schon merken wir was, gehören zu den wenigen, die wissen, was letztlich die Welt erlösen wird. Wir brauchen uns nur in uns selbst zurückzuziehen. Da ist ja unsere Göttlichkeit und unsere Einheit mit Gott und miteinander betrachten. Das Ziel, also die Verwirklichung einer neuen Weltordnung, soll durch das Schaffen auch eines Paradieses auf Erden und einer heilen und gesunden Welt geschehen. Darum, in diesem neuen Zeitalter, sagen New Ager, werden wir zu völlig neuen Menschen, die vollkommen gesund sind, die nie mehr krank werden. Dafür gibt es jetzt die neue Gentechnik, die Genschere, wo man dann einfach Dinge herausschneiden kann und diese Krankheit bekommen wir dann nicht mehr. Menschen, sagen sie, des neuen Zeitalters. Und so kann man in den Zeitungen lesen heute, Aufbruch ins grüne Zeitalter. Und natürlich machen auch wir Christen damit. Und Rob Bell, der ja auch bei Willow Creek, beim Jugendkongress gesprochen hat, sagte, für Jesus lautete die Frage nicht, wie kommt man in den Himmel? Die Frage lautete, wie bringt man den Himmel hierher? Für Jesus gehe es um eine Verbesserung dieser Welt, hier und jetzt. Also es geht ums Einssein. Das ist die Tendenz. Wir dürfen nicht mehr individualistisch sein. Wir dürfen nicht mehr verschiedener Meinung sein. Wir müssen alle eine Meinung haben. Eins sein mit Gott, eins sein mit der Schöpfung, mit dem Kosmos, das mit der ganzen Welt. Eins sein mit den Menschen, es darf keine Unterschiede mehr geben, keine Diskriminierung, kein Rassismus, kein Geschlechterunterschiede und so weiter. Und eins sein mit der Technik. Wir müssen so eins werden mit der Technik, dass wir vom Internet her gesteuert werden können. Marian Ferguson, eine Begründerin mit dieser esoterischen Bewegung, der New Age-Bewegung. Sie hat ja auch darüber ein Buch geschrieben, die sanfte Verschwörung. Sanft wird das alles geschehen. Nun, inzwischen ist es nicht mehr so sanft. Aber es war doch 20 Jahre doch ziemlich sanft. Das neue Zeitalter wird also, hat sie gesagt, bestimmt von einem neuen Geist. Dieser Geist arbeitet auf folgende Arten und Weise. So hat sie es in dem Buch beschrieben. Es gibt einen großen Anteil, sage ich mal, von Esoterikern, die wissen überhaupt nicht, wo es drum geht. Die wollen einfach nur was Gutes für sich. Die möchten gesund werden, die möchten alternativ leben, die möchten Freiheit, die möchten Liebe und so weiter. Und die werden hineingeführt durch bestimmte Angebote, das kann ich jetzt nicht alles aufzählen. Wir überspringen hier jetzt und sagen einfach mal bis zu der grünen Linie. Es wird immer mehr, sie werden immer aktiver. Sie bringen sich selber ein, geben selber Kurse. Bis zu der grünen Linie da oben wissen die meisten Menschen nur ganz, ganz wenig. Aber da oben in der Spitze, da gibt es welche, die wissen, wo es hingehen soll. Übrigens hat Klaus Schwab 1971 sein Welt Economic Forum gegründet. 1971, genau Beginn mit der Esoterikwelle New Age. Also da oben ist ein Geist und dieser Geist, der lenkt die ganze Sache. Da sind Kräfte, Mächte, Engel und so weiter. Und Dämonen, und die sollen nun hier wirken.
Ja, wir wollen das versuchen, deutlich zu machen. Wir sind spät, ich will es versuchen, jetzt abzurunden, weil es uns sehr wichtig ist, dass wir eine Einschätzung haben von dem, wo wir jetzt heute drinstecken. Paulus verkündigte das Evangelium hier in Europa. Es war ein Anfang. Es war wunderbar. Es hat sehr vieles Gutes bewirkt. Wir stecken jetzt in eine ganz andere Situation. Wir stecken nicht mehr in den Anfängen. Wir stecken in einem Zeitpunkt, wo es zu einem Ende hingeht. Und das, was wir versucht haben, immer deutlich zu machen, vor allen Dingen spiritueller Art war, so haben wir es gedacht, so stellen wir heute fest, dass das also von unten her ganz klar aufgebaut wird und zu einer politischen Bewegung ist, die das ganze Welt aufrollen wird. Nun, ist das aber nicht das Ende. Wir schauen ja nicht auf das Kommen des Antichrist. Wir schauen darüber hinaus, dass eben Jesus wiederkommt. Und das ist unser Blick. Darauf dürfen wir uns wirklich sehr, sehr freuen. Das wollen wir auch tun. Die Offenbarung, ich habe die Sendschreiben schon angesprochen, schreibt über das Entwickeln der Zeit. Und da wird immer wieder gesagt, höre doch, was der Geist in Gemeinden sagt. Höre zu. Und dann finden wir diese Sendschreiben und letztes Schreiben ist eine Gemeinde in Laodicea. Und da finden wir eine Gemeinde vor, wovon Jesus sagt, konkret, ach, dass du kalt oder heiß wärest. Nun heißt es, du bist lau. Weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Das ist eine Aussage, wo Jesus deutlich macht, dass ein Ende des Zeitalters der Gemeinde gekommen ist. Viele Ausleger legen diese sieben Schreiben als, man könnte sagen, auch kirchengeschichtliche Entwicklung, dass eben Laodicea letzte ist, die endzeitliche Gemeinde, die dann zu einem Ende führt. Dann wird ein Abfall da sein und dann wird Jesus wiederkommen. Darauf blicken wir. Nun, in dieser Zeit heißt es in Laodicea, weil du sagst, und das ist diese Gemeinde, ich bin reich geworden, ich brauche nichts. Und nicht weiß, dass du der Elende und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist. Das heißt, Jesu Aussage über diese Gemeinde ist komplett anders als ihre eigene Wahrnehmung über sich. Und manchmal denke ich, so betrachten sich viele Gemeinden heute. Nun, ich bin mir davon bewusst, dass wir in diese Not stecken miteinander. Ich bin Teil von dieses endzeitliche Geschehen. Die Gemeinde der Endzeit scheint Jesus nicht wirklich zu brauchen. Oder haben sie ein falsches Bild von Jesus? Sie sind volle bunte Angebote, die den Menschen dieser Welt gefallen. Da geht's häufig zentral drum. Gefällt's dir? Fühlst du dich wohl? Es geht nicht mehr zentral um das Wort, die Wahrheit. Und genau da drin stellt sich Jesus auf und ruft sich als Kaufmann aus in diesem Markt der Möglichkeiten. Ich rate dir, von mir zu kaufen im Feuer geläutertes Gold, damit du reich wirst, weiße Kleider, damit du begleitet wirst, und Schande, die Schande deiner Bloße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du siehst. Heute Morgen haben wir schon gesagt, dass es wahrscheinlich nicht mehr weit ist, dass Verfolgung kommt. Nun sagt er gegen Armut im Feuer geläutertes Gold, und es mag sein, dass das eine Standfestigkeit in der Endzeit bedeutet, wo wir dann stehen auch Stück weit in Überzeugungen, die wir in dieser Welt als abstoßig vorfinden werden, und wir ausgestoßen, verfolgt werden. Da müssen wir uns läutern. Das ist, was Jesus sagt. Wir sollen es von ihm kaufen, aus seiner Hand annehmen, durch seine Kraft auch durchstehen. Und gegen bloß eben weiße Kleider, wir sind so nackt geworden mit all unseren Bewegungen und sexuellen Ausrichtungen und alles, was da geht. Wir sind so blind geworden, so unwissend. Leider. Aber lassen wir es nicht zu. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe, sagt Jesus. Sei nun eifrig und tu Buße. Sei nun eifrig und tu Buße. Das ist das Wort, was zu letzter Stunde gesagt wird. Lass es jeden Tag Buß- und Bettag sein. Persönlich, auch gemeinsam, dass wir prüfen mögen, wo es drauf ankommt. Die Gnade Jesu ist noch da, denn mitten in diese abstoßende gemeindliche Situation spricht dir dennoch aus: Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Welch eine Gnade! Ja, das sagt auch der Geist in Gemeinden noch heute. Welch ein Angebot! Dass wir das nicht vergessen. Nehmen wir das mit, dass Jesus noch immer klopft. Den Aufruf tut Buße, sei eifrig darin. Ich will kommen und engste Gemeinschaft haben mit dir, ganz persönlich. Amen. Ich soll ein Gebet sprechen, wenn wir wollen, können wir dazu aufstehen. Lieber Herr Jesus Christus, danke für diese konkrete und deutliche Aussage, dass du uns doch immer in dieser Zeit Dinge anbietest. Vielleicht bedeutet es Verfolgung. Du wirst uns noch weiße Kleider geben und Salbe, damit wir nicht unwissend sind, was deine Sachen angeht, aber auch nicht, was die Ereignisse, die diese Welt bestimmen, angeht. Bitte, Herr, hilf, dass wir mit deiner Hilfe lernen, das richtig einzuschätzen und darin auch das zu tun, was du sagst, Buße zu tun, umzukehren. Herr, Wir danken dafür, dass du noch immer klopfst und dass du noch immer die Möglichkeit der persönlichen Buß und Umkehr schenkst, sodass wir mit dir Gemeinschaft haben dürfen. Und ich bitte dich darum, Herr Jesus, dass wir es ernst nehmen und dass wir auch diese Zeit, den Zeitgeist und diese Stunde erkennen. Bitte, Herr, hilf, dass wir uns darin bewähren und nicht mitgerissen werden mit dem Sog in eine Richtung, die immer weiter von dir sich entfremdet. Danke dafür, dass doch an diesem Pfingstsonntag wir gedenken durften, wie die Gemeinde entstand, wie Paulus sich ereiferte, in einem geistigen Kampf Gemeinden zu gründen und dass wir noch immer auf diese Säulen stehen dürfen und uns daran festhalten dürfen. Es ist uns doch immer gegeben, das Evangelium zu haben und es persönlich für uns in Anspruch zu nehmen. Bitte segne du uns, wenn wir nach Hause fahren, wenn wir daheim sind, wenn wir in Gemeinschaft sind. Herr Jesus Christus, bitte stärke du uns. Amen.